Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Die Zerstörung des ISTGH und des Völkerrechts. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Wir beginnen damit, wie die USA mit Großbritannien im Schlepptau und Israel systematisch die Nachkriegsordnung zerstören, durch Ignorieren von internationaler Rechtsprechung, durch politische Intrigen, Erpressungen, Kriege. Wir kommen zu dem Punkt, da man annehmen muss, dass der koloniale Westen einen Tiefpunkt erreicht hatte, der an mittelalterliche Verweigerung von Menschlichkeit erinnerte. Dann beobachteten wir, wie Israel sich nicht nur Gaza und das Westjordanland einverleiben wollte, sondern den Anteil, den es seit 1967 von Syrien besetzt hielt, erheblich ausweitete, wodurch eine Verbindung bis zur von den USA besetzten Gebiet Syriens, in dem die Kurden eine Marionettenherrschaft aufbauen durften, hergestellt werden sollte. Der Krieg gegen den ISTGH. Im Middle East Eye erschien am 15. Juli ein Artikel, der davon berichtete, mit welchen Methoden die USA und Israel Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof und andere Organisationen wegen Israels Völkermord, Angriffskriegen und Kriegsverbrechen ausübten. Ein Anwalt des Gerichts mit Verbindungen zu einem Netanyahu-Berater habe Khan gewarnt, dieser müsse das Verfahren wegen israelischer Kriegsverbrechen in Palästina fallen lassen, Zitat, andernfalls werde er zerstört, Zitat Ende. Karim Khan, der Chefankläger des ISTGH, hatte erklärt, dass der britisch-israelische Anwalt Nicholas Kaufmann ihm gesagt habe, er sei, Zitat, ermächtigt, Zitat Ende, einen Deal abzuschließen. Dadurch würde ermöglicht, dass Khan die Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant zurücknehmen könnte. Bei einem privaten Treffen am 1. Mai in Den Haag habe Kaufmann zu Khan gesagt, dass sie ihn und den Gerichtshof zerstören würden, wenn die Haftbefehle nicht zurückgezogen oder wenn weitere gegen israelische Minister erlassen würden. Das Middle East Eye erklärte, ein Protokoll des Treffens eingesehen zu haben und dass es dokumentierte, dass Khan und seine Frau Kaufmanns Worte als klare Drohung auffassen mussten. Kaufmann bestritt jedoch gegenüber Middle East Eye, dass es eine Drohung gegeben habe. Er sagte, er habe lediglich seine Besorgnis über den Druck und die Sanktionen der USA geäußert, die den Internationalen Strafgerichtshof schwächen könnten. Er habe mit Roy Schondorf, dem Rechtsberater Netanyahus, gesprochen und Khan mitgeteilt, er sei, Zitat, befugt, Zitat Ende, die Neuklassifizierung der Haftbefehle als vertraulich vorzuschlagen, damit Israel die Vorwürfe privat einsehen und anfechten könne. Kaufmann habe außerdem gewarnt, berichtete das Nachrichtenorgan, dass, Zitat, alle Optionen vom Tisch wären, Zitat Ende, sollte Khan neue Haftbefehle beantragen, darunter welche gegen Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich wegen der Förderung illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland. Und natürlich wegen deren tatsächlich unglaublichen Aufrufen, die man nur als solche zu einem Völkermord interpretieren konnte. Es war bedeutsam, sich zu erinnern, dass Khan mit einer Verleumdungskampagne gezwungen worden war, sein Amt ruhen zu lassen. Zitat: Kaufmann erklärte gegenüber MII, er berate Gallant nicht. Er habe zwar mit dem Journalisten des Wall Street Journal gesprochen, ihm aber mitgeteilt, er wisse nichts von den Vorwürfen, Khan habe eine Frau in seinem Büro sexuell belästigt. Er habe Khan mitgeteilt, er sei nicht an einer Diskussion der Vorwürfe interessiert. Mit unbekannten Personen meinte er Personen am Gericht, die sich über die Vorwürfe lustig machten und deren Verhalten er für skandalös hielt. Er erklärte gegenüber MII, er habe Khan ein Treffen angeboten, weil ich als israelischer ICC-Anwalt, der den Schock vom 7.10.23 selbst erlebt hatte, die Angelegenheit gut verstehen konnte. Und weil er wusste, dass Khan wegen der Palästina-Untersuchung unter Beschuss stand. Er sagte, als Freunde kannten wir uns seit Jahren, daher fühlte ich mich frei, ihm meine persönliche Meinung zur Palästina-Situation und dem Verfahren gegen die israelischen Beamten mitzuteilen, das meiner Meinung nach das Gericht in ernsthaften Verruf gebracht hatte. Zitat Ende. Während Israel behauptete, die Haftbefehle gegen die israelischen Politiker habe Khan nur veranlasst, um von seinen eigenen Verfehlungen abzulenken, waren die Vorwürfe erst nach den Haftbefehlen aufgetaucht. Der Artikel zeigte dann noch andere Informationen zu dieser Kampagne auf, die zwei Wochen nach dem Treffen mit Kaufmann dazu geführt hatte, dass Khan sein Amt ruhen ließ. Am Ende des Artikels wiesen die Autoren noch darauf hin, wie die Sanktionen der USA und Großbritanniens dazu führten, dass die Arbeit des ISTGH systematisch untergraben wurde. Khan, der Brite ist, konnte nicht einmal mehr auf sein britisches Bankkonto zugreifen und viele Sanktionen hatten die Arbeit des ISTGH praktisch zum Erliegen gebracht. Kein Zweifel mehr am Völkermord. In der New York Times veröffentlichte der renommierte Holocaust-Forscher Omar Bartov ein Essay mit dem Titel »I'm a Genocide Scholar. I know it when I see it. Never again«. Ich bin ein Genozidforscher, ich erkenne es, wenn ich es sehe, nie wieder. Damit änderte Bartov seine Meinung aus 2023, als er zwar Kriegsverbrechen, aber noch keinen Völkermord feststellen wollte. Und war damit einer der letzten Historiker, der anerkannte, dass Israel einen Völkermord ausführte. Omar Bartov hatte selbst 4 Jahre in der israelischen Armee gedient und bis 1989 in Israel gelebt. Schon am Anfang stellte er fest, wann er erkannt hatte, dass ein Völkermord vorlag. Bis Mai 2024, so schrieb er in seinem Essay, befahlen die israelischen Verteidigungskräfte etwa 1 Million Palästinensern, die in Rafah, der südlichsten und letzten relativ unbeschädigten Stadt des Gazastreifens, Schutz gesucht hatten, sich an den Strand von Mawasi zu begeben, wo es kaum bis gar keine Schutzräume gab. Anschließend habe die Armee große Teile von Rafah zerstört, was dann im August größtenteils gelang. Zu diesem Zeitpunkt, so der Autor, war es nicht mehr möglich zu leugnen, dass das Muster der IDF-Operationen mit den Aussagen der israelischen Führung in den Tagen nach dem Hamas-Angriff übereinstimmte, die auf Völkermordabsichten hindeuteten. Er verwies auf Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der versprochen hatte, der Feind werde einen, Zitat, hohen Preis, Zitat Ende, für den Angriff zahlen. Und die IDF werde Teile Gazas, in denen die Hamas operierte, Zitat, in Schutt und Asche legen, Zitat Ende, und wie er, Zitat, die Bewohner Gazas, Zitat Ende, dazu aufrief, Zitat, jetzt zu gehen, denn wir werden überall mit Gewalt operieren, Zitat Ende. Es folgten weitere Hinweise auf die Völkermordabsichten, welche in meinen Podcasts auch schon berichtet worden waren. Und er erklärte dann seine schmerzhafte Erkenntnis, dass tatsächlich ein Völkermord vorlag. Zitat, ich bin zu dem unausweichlichen Schluss gekommen, dass Israel einen Völkermord am palästinensischen Volk begeht. Ich bin in einem zionistischen Elternhaus aufgewachsen, habe die erste Hälfte meines Lebens in Israel verbracht, als Soldat und Offizier in der israelischen Armee gedient und den Großteil meiner Karriere mit der Erforschung und Veröffentlichung von Kriegsverbrechen und dem Holocaust verbracht. Daher war dies eine schmerzhafte Schlussfolgerung, der ich mich lange, solange es ging, widersetzte. Aber ich unterrichte seit 1/4 Jahrhundert in Vorlesungen über Völkermord. Ich erkenne einen Völkermord, wenn ich einen sehe. Es ist nicht nur meine Schlussfolgerung. Eine wachsende Zahl von Experten für Völkermordforschung und Völkerrecht ist zu dem Schluss gekommen, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen nur als Völkermord definiert werden kann. Dies gilt auch für Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen und Amnesty International. Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof Klage wegen Völkermords gegen Israel eingereicht. Zitat Ende. Der Holocaust-Forscher kritisierte heftig die Leugnung durch Staaten und internationale Organisationen und befürchtete, dass das Völkerrecht und die internationale Ordnung dadurch einen enormen Schaden erleiden werde. Es folgte eine Erklärung der Entstehung der Völkermordkonvention und seine Gründe. Und der Autor kam dann wieder zurück zum Völkermord in Gaza. Zitat. Tatsächlich spiegelt die systematische Zerstörung nicht nur von Wohnhäusern, sondern auch anderer Infrastruktur, Regierungsgebäude, Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Moscheen, Kulturdenkmäler, Wasseraufbereitungsanlagen, landwirtschaftliche Flächen und Parks im Gazastreifen eine Politik wider, die darauf abzielt, eine Wiederbelebung palästinensischen Lebens in dem Gebiet höchst unwahrscheinlich zu machen. Laut einer aktuellen Untersuchung von Haaretz wurden schätzungsweise 174.000 Gebäude zerstört oder beschädigt, was bis zu 70% aller Gebäude im Gazastreifen entspricht. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza wurden bisher mehr als 58.000 Menschen getötet, darunter mehr als 17.000 Kinder, die fast ein Drittel der gesamten Todesopfer ausmachen. Mehr als 870 dieser Kinder waren jünger als 1 Jahr. Mehr als 2000 Familien wurden ausgelöscht, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Darüber hinaus gibt es von 5600 Familien nur noch eine Überlebende. Mindestens 10.000 Menschen liegen vermutlich noch immer unter den Ruinen ihrer Häuser begraben. Mehr als 138.000 wurden verwundet und verstümmelt. Gaza hat die traurige Ehre, die weltweit höchste Zahl amputierter Kinder pro Kopf zu haben. Eine ganze Generation von Kindern, die anhaltenden Militärangriffen, dem Verlust ihrer Eltern und langfristiger Unterernährung ausgesetzt ist, wird für den Rest ihres Lebens unter schweren körperlichen und seelischen Folgen leiden. Unzählige weitere Tausende chronisch Kranke hatten kaum Zugang zu Krankenhausversorgung. Die Schrecken der Ereignisse in Gaza werden von den meisten Beobachtern noch immer als Krieg beschrieben. Doch das ist eine Fehlbezeichnung. Seit einem Jahr kämpft die israelische Armee nicht mehr gegen eine organisierte Militärorganisation. Die Hamas, die Anschläge vom 7. Oktober plante und durchführte, wurde vernichtet. Doch die geschwächte Gruppe kämpft weiterhin gegen israelische Streitkräfte und behält die Kontrolle über die Bevölkerung in Gebieten, die nicht von der israelischen Armee gehalten werden. Zitat Ende. Barthoff machte klar, dass die israelische Armee in erster Linie mit Zerstörung und ethnischer Säuberung beschäftigt war. Und er bezieht sich auf Aussagen von Netanjahus ehemaligen Stabschef und Verteidigungsminister, den Hardliner Moshe Yalon, im November im israelischen Fernsehsender Democrats TV und wie er in nachfolgenden Artikeln und Interviews den Versuch, den Norden Gazas zu säubern, beschrieben hatte. Der Autor beschrieb dann, wie die israelische Armee systematisch mit Bomben und Bulldozern eine Trümmerwüste erzeugte und kam dann zu den Tötungen von Hungernden an den neuen Ausgabestellen für Nahrungsmittel und zu der humanitären Stadt, von der wir weiter oben schon hörten. Er erklärte dann, warum es nicht nur eine ethnische Säuberung war, sondern ein Völkermord, wie er im Holocaust von Nazis begangen wurde. Er beschuldigte Israel schon länger, den Holocaust als Grund für Gewaltanwendung zu benutzen. Und gegen Ende seines Essays wies er darauf hin, wie viele weltweit anerkannte Völkermordforscher schon zu dem gleichen Schluss gekommen waren. Allerdings gäbe es eine Gruppe von Nazi-Holocaust-Forschern, die entweder schwiegen oder offen einen Völkermord leugneten. Zitat: Die Mehrheit der Wissenschaftler, die sich mit der Geschichte des nationalsozialistischen Völkermords an den Juden befassen, verharrt in bemerkenswertem Schweigen. Einige leugnen die Verbrechen Israels im Gazastreifen offen oder werfen ihren kritischeren Kollegen aufrührerische Äußerungen, maßlose Übertreibungen, Brunnenvergiftungen und Antisemitismus vor. Im Dezember meinte der Holocaust-Forscher Norman J.W. Goddard, dass Völkermordvorwürfe wie dieser seit langem als Feigenblatt für umfassendere Infragestellungen der Legitimität Israels verwendet werden, und äußerte seine Besorgnis darüber, dass sie die Bedeutung des Wortes Völkermord selbst verwässert haben. Diese Völkermordverleumdung, wie Dr. Goddard sie in einem Essay nannte, verwendet eine Reihe antisemitischer Tropen, darunter die Verknüpfung des Völkermordvorwurfs mit der vorsätzlichen Tötung von Kindern, deren Bilder auf NGOs, in sozialen Medien und auf anderen Plattformen, die Israel des Völkermords bezichtigen, allgegenwärtig sind. Mit anderen Worten, die Darstellung von Bildern palästinensischer Kinder, die von israelischen Piloten abgefeuerten, in den USA hergestellten Bomben zerfetzt werden, ist aus dieser Sicht eine antisemitische Tat. Zitat Ende. Der Autor erklärt dann, warum diese Sichtweise drohte, die ganze Forschung zu delegitimieren. Er befürchtete, dass es nach dem Völkermord im Gazastreifen nicht mehr möglich sein werde, den Holocaust in der gleichen Weise zu lehren und zu erforschen wie zuvor. Weil der Staat Israel und seine Verteidiger den Holocaust so unerbittlich als Vertuschung für die Verbrechen der israelischen Armee heranzogen, könnten die Erforschung und Erinnerung an den Holocaust ihren Anspruch auf universelle Gerechtigkeit verloren haben und sich in dasselbe ethnische Ghetto zurückziehen, in dem sie am Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Anfang nahm, Zitat, als marginalisierte Beschäftigung der Überreste eines marginalisierten Volkes, als ethnisch spezifisches Ereignis, bevor es Jahrzehnte später seinen rechtmäßigen Platz als Lehre und Warnung für die gesamte Menschheit fand. Zitat Ende. Die Behauptungen von Antisemitismus zerstöre den Begriff selbst, aber vielleicht sei das sogar am Ende positiv. Und er endet mit den Sätzen, Zitat, vielleicht ist der einzige Lichtblick am Ende dieses dunklen Tunnels die Möglichkeit, dass eine neue Generation von Israelis ihrer Zukunft ohne den Schatten des Holocaust entgegensehen kann, selbst wenn sie die Schuld des in ihrem Namen verübten Völkermords in Gaza tragen muss. Israel wird lernen müssen, zu leben, ohne auf den Holocaust als Rechtfertigung für Unmenschlichkeit zurückzugreifen. Das ist trotz all des schrecklichen Leids, das wir derzeit beobachten, wertvoll und könnte Israel langfristig helfen, der Zukunft gesünder, rationaler und weniger angst- und gewalttätig entgegenzutreten. Dies wird das erschütternde Ausmaß an Tod und Leid der Palästinenser nicht wettmachen. Aber ein von der erdrückenden Last des Holocaust befreites Israel könnte sich endlich mit der unausweichlichen Notwendigkeit abfinden, dass seine 7 Millionen jüdischen Bürger das Land mit den 7 Millionen Palästinensern in Israel, Gaza und dem Westjordanland in Frieden, Gleichheit und Würde teilen. Das wird die einzig gerechte Abrechnung sein. Zitat Ende. Allerdings dürfte es noch ein langer Weg bis dahin sein, denn im Moment war der größte Teil der Gesellschaft im Rausch des Krieges für Eretz Israel. Der jüdische Anti-Zionisten-Kongress. Schon vom 13. bis 15. Juni hatte in Wien die jüdische Anti-Zionisten-Konferenz stattgefunden, weitgehend übersehen von den Massenmedien. Das Treffen nannte sich Erster jüdischer antizionistischer Kongress und wurde von der, wie könnte es anders sein, jüdischen antizionistischen Initiative organisiert. Es zielte darauf ab, eine Plattform für jüdische Stimmen zu schaffen, die sich gegen den Zionismus, seine politischen Ansprüche und die damit verbundenen Handlungen des Staates Israel aussprachen. Die wesentlichen Botschaften waren, dass Zionismus nicht gleichbedeutend mit Judentum ist und dass der Alleinvertretungsanspruch des Zionismus für das Judentum unerträglich war. Das zielte darauf, die Verbindung zwischen Zionismus und der Unterstützung von Politik, die als Unterdrückung der Palästinenser wahrgenommen wurde, zu hinterfragen. Die Initiative Palästina-Solidarität forderte unter anderem, dass der Kongress die Geiselhaft aufheben sollte, in der der Zionismus das Judentum für seine politischen Zwecke gefangen halte. Die Teilnehmer betonten, dass viele Juden, insbesondere Jüngere, sich vom Zionismus abwandten und eine alternative jüdische Identität suchten, die unabhängig von der Unterstützung Israels war. Natürlich versuchten Zionisten, auch und besonders die christlichen und atheistischen Zionisten, den Kongress zu verhindern. Allerdings war der Widerstand gegen jüdischen Dissens in Österreich noch nicht so radikal wie in Deutschland und der Kongress konnte jüdische Antizionisten, die in westlichen Ländern oft unsichtbar gemacht wurden, eine Stimme geben. In der Abschlusserklärung des Kongresses wurde unter anderem der Ausschluss Israels aus der UNO gefordert, was von den Massenmedien ignoriert wurde. Der Kongress wollte auch als Auftakt einer neuen Ära der jüdisch-palästinensischen Solidarität verstanden werden, mit dem Ziel, die Deutungshoheit des Zionismus über das Judentum zu brechen. Die Nakba geht weiter. Am 19. Juli berichtete The Cradle darüber, dass der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad die USA gebeten habe, die Palästinenser in andere Länder zu vertreiben. Zitat: Der Chef des israelischen Mossad reiste diese Woche nach Washington, um die USA um Unterstützung zu bitten, andere Länder zur Aufnahme Hunderttausender Palästinenser aus Gaza zu bewegen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Axios berichteten. Bei einem Treffen mit dem US-Gesandten Steve Witkoff sagte Mossad-Chef David Barnea, Israel habe Gespräche insbesondere mit Äthiopien, Indonesien und Libyen geführt. Den Quellen zufolge behauptete Barnea, diese Länder hätten ihre Bereitschaft gezeigt, eine beträchtliche Zahl von Palästinensern aus Gaza aufzunehmen. Barnea schlug vor, die USA sollten diesen Ländern Anreize bieten und Israel bei der Überzeugungsarbeit unterstützen. Witkoff legte sich zu nichts fest und eine Quelle merkte an, es sei unklar, ob die USA in der Angelegenheit eine aktive Rolle übernehmen würden. Zitat Ende. Noch zierten sich die USA, offiziell zur ethnischen Säuberung beizutragen. Aber wie Donald Trump ja schon von den teuren Mittelmeergrundstücken schwärmte, muss man annehmen, dass sich das schnell ändern würde. Und um Druck zu machen, wurden weiter täglich Hungernde, die sich Nahrungsmittel an den ausgewiesenen Stellen holen wollten, zu Dutzenden erschossen. Die Hague Group. Die Hague Group war eine Koalition bestehend aus 9 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, Belize, Bolivien, Kolumbien, Südafrika, Senegal, Namibia, Kuba, Honduras und Malaysia. Sie hatten sich zusammengeschlossen, um internationale Gesetze durchzusetzen, Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs IGH und des Internationalen Strafgerichtshofs ISTGH umzusetzen und dadurch die Rechte der Palästinenser zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Gruppe war im Januar 2025 gegründet worden, unter anderem auf Initiative der Progressive International. Die Gruppe wollte Maßnahmen wie Sanktionen gegen Israel koordinieren und dessen Verstöße gegen internationales Recht beenden. Am 15. Juli hatte eine zweitägige Konferenz im San Carlos Palace in Bogotá begonnen. Sie brachte Minister und Vertreter aus über 30 Ländern zusammen, darunter China, Spanien, Katar und weitere Staaten aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Neben den Mitgliedern der Hague Group nahmen auch Vertreter von UN-Agenturen teil, darunter Francesca Albanese. Kolumbien als Gastgeber spielte eine wichtige Rolle, insbesondere unter der Führung von Präsident Gustavo Petro, der die Konferenz als historischen Schritt zur Beendigung der Ära der Straflosigkeit bezeichnete. Südafrika, das auch die Gruppe von Ländern anführte, welche vor dem IGH gegen Israel klagten, trug ebenfalls wesentlich zur Agenda bei. Die Teilnahme von Ländern wie Bolivien, Kuba und Namibia unterstrich die nicht-westliche Perspektive. Ergebnisse der Konferenz. Leider blieben die Ergebnisse hinter den hochgesteckten Erwartungen vieler Menschen zurück. Die wichtigsten Ergebnisse umfassten: erstens, die Länder Bolivien, Kolumbien, Kuba, Indonesien, Irak, Libyen, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Oman, St. Vincent und die Grenadinen sowie Südafrika verpflichten sich, den Export von Waffen nach Israel zu verbieten, um die Eskalation des Konflikts zu verhindern. Zweitens, die Konferenz betonte die Notwendigkeit, Haftbefehle und Beratungsurteile des IGH und ISTGH umzusetzen, einschließlich der Anerkennung der unrechtmäßigen Besatzung der palästinensischen Gebiete. Drittens, es wurde ein Aufruf an mehrere Staaten erlassen, sich der Hague Group anzuschließen und Maßnahmen wie Sanktionen und Waffenembargos zu unterstützen, um Israels Straffreiheit zu beenden. Viertens, die Konferenz setzte eine Frist für die endgültigen Entscheidungen der Staaten im Einklang mit der UN-Resolution. Die Wahl Bogotas als Veranstaltungsort, so einige Analysten, spiegelt auch die wachsende Rolle Lateinamerikas in globalen Menschenrechtsfragen wider, insbesondere im Kontext der Unterstützung für Palästina. Ich hatte schon früher darauf hingewiesen, dass auch Nicaragua zunehmend versuchte, die internationalen Gerichte als Maßnahme gegen diplomatische und militärische Unterdrückung einzusetzen. Al Jazeera konzentrierte sich in einem Artikel vom 16. Juli auf den Hinweis, dass 12 Länder sich verpflichtet hatten, Waffentransfers zu unterbinden. Dropside News stellte den Vorwurf des Völkermordes durch Kolumbien in den Vordergrund. Die offizielle Internetseite der Gruppe zeigte eine komplette Liste der Maßnahmen, die über die oben erwähnten hinausgingen. Die Tatsache, dass keine der Golfdiktaturen an der Konferenz teilgenommen hatte, zeigte den großen Einfluss der USA auf diese Länder. Aber die Gruppe plante, für die Generalversammlung der UN im September weitere Länder zur Mitarbeit zu gewinnen. Angesichts der Untätigkeit der meisten Staaten erschienen die Möglichkeiten der Gruppe beschränkt zu sein. Insbesondere verwunderte, dass die Türkei nicht schärfer gegen Israel vorging, als diese einen immer größeren Teil Syriens besetzte. Hier endet das Format des Podcasts. Wer noch mehr über eine Studie, die sich mit Folter und Völkermord beschäftigt, mit dem Thema Deutsche Medien im Juli, Israels Plan der ethnischen Säuberung, der durch die Haaretz aufgedeckt worden war, lesen will, und schließlich wie Israel sich ein großes Stück von Syrien unter den Nagel reißt, der kann das im Anhang als Text lesen. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.